Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Sandra Pfister, guten Morgen. Seit Mitte Juni sind in Deutschland Elektro-Tretroller im Straßenverkehr erlaubt. Und sie dürfen alles bloß nicht auf den Bürgersteig. Verkehrsfachleute und Umweltaktivisten versprechen sich von den kleinen E-Scootern, über die wir heute reden, dass Pendler von ihren Vororten zu einer Nahverkehrshaltestelle in ihrer Nähe scootern und vom Zielbahnhof dann ins Büro sausen. Das könnte aber auch bedeuten, dass es nicht nur auf der Straße, sondern auch auf Radwegen und verbotenerweise auch auf Fußwegen enger wird. Sind die E-Roller die Zukunft urbaner Fortbewegung oder nur ein Spielzeug, das für Fahrer, Fußgänger und Radfahrer am Ende dann doch gefährlich ist? Wie sicher sind die E-Scooter? Wie müssen sie ausgestattet sein? Droht Elektroschrott, weil jetzt viele alte E-Roller nicht mehr als verkehrstauglich gelten? Wie umweltfreundlich, auch das eine wichtige Frage, sind die E-Scooter wirklich? Und wie funktionieren denn die Verleihsysteme für E-Scooter? Wir freuen uns, wenn Sie Ihre Fragen loswerden oder vielleicht sogar schon Ihre ersten Erfahrungen unter 00800 4464 4464. Sie können uns auch mailen an marktplatz@deutschlandfunk.de. Und ich sage nochmal die Telefonnummer 00800 4464 4464. Wir rufen Sie gerne zurück. Oder mailen Sie uns an marktplatz@deutschlandfunk.de. Ich stelle Ihnen meine Studiogäste vor. Bodo Braunmühl ist uns zugeschaltet aus Berlin. Er ist Sprecher der App Tier, mit der man Roller ausleihen kann. Guten Tag, Herr Braunmühl.
Ja, schönen guten Morgen.
Bei ihm sitzt Heiner Sothmann von der Deutschen Verkehrswacht, ebenfalls zugeschaltet aus Berlin. Guten Morgen, Herr Sothmann.
Guten Morgen.
Und in München haben wir Hans-Peter Kleebinder. Er ist selbstständiger Mobilitätsexperte. Guten Tag, Herr Kleebinder.
Herzlichen guten Morgen.
So, das, womit wir gleich einsteigen, ist die Frage, es sind viele alte Scooter noch in Betrieb. Ungefähr 200 Exemplare sind derzeit noch auf dem Markt. In Elektronikmärkten kriegt man die schon so ab etwa 200 bis 300 Euro. Aber diese billigen Exemplare sind fast durch die Bank alte Roller, die nicht mehr den neuesten Vorschriften entsprechen. Und damit sind sie eigentlich seit Mitte Juni illegal. Kai Rüßberg hat einen Fahrradhändler getroffen, der das auch bestätigt.
Aber sobald ich im öffentlichen Raum bin, muss man sich vor Augen halten, dass man mit einem nicht versicherten Fahrzeug und illegal unterwegs ist.
Sagt der Bochumer Fahrradhändler Michael Teupen. In Deutschland fahren bereits eine 250.000 mit Motor angetriebene Elektroscooter, schätzt der Verband. Die meisten davon ohne Zulassung. Die neue Elektro-Kleinstfahrzeugverordnung gibt eine Reihe von Vorgaben. Zunächst eine Haftpflichtversicherung, die ähnlich wie bei Mofas als Versicherungskennzeichen am Hinterrad sichtbar sein muss. Vorgeschrieben ist auch eine Höchstgeschwindigkeit von 20 Stundenkilometern und weiteres.
Die E-Scooter müssen zwei separate Bremsen haben. Sie müssen Beleuchtung haben, nach den gleichen Normen geprüft sein wie die Pedelecs.
Wer mit einem nicht zugelassenen Kraftfahrzeug, und das sind diese Elektroroller, erwischt wird, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Zudem drohen große finanzielle Risiken bei einem Unfall. Dann muss der Fahrer alle Kosten selbst tragen. Private Haftpflichtversicherungen treten nicht ein. Bei Kindern müssen sogar eventuell die Eltern haften. Elektroroller, die vor Inkrafttreten der Verordnung verkauft wurden, dürfen auch weiterhin nicht auf öffentlichen Wegen benutzt werden, sagt Johannes Boos vom ADAC.
Die neue Verordnung gilt nicht für E-Roller, die jetzt schon im Betrieb sind. Die sind ja teilweise deutlich schneller, verfügen nicht über die vorgeschriebene Ausrüstung wie Klingel oder Licht. Da müsste der Hersteller nachrüsten und nachträglich eine Betriebserlaubnis für frühere Modellserien beantragen. Das ist eher unwahrscheinlich.
Außer der Betriebserlaubnis sollten Käufer auch auf die Sicherheit achten. Die kleinen legalen Elektroroller kosten ab 500 Euro und sind etwa 10 bis 12 Kilogramm leicht und transportabel. Diese Roller haben sehr kleine Räder, etwa so groß wie ein Handrücken. Das reicht für gut asphaltierte Straßen, kann aber gefährlich sein bei feuchten Kopfsteinpflaster, Bordsteinkanten oder Spurrillen. Fachhändler Teupen hat Tipps für die Auswahl des richtigen Elektrorollers.
Der Roller muss zum Fahrer passen. Das heißt, die Lenkstange sollte groß sein, sollte zur Körpergröße passen. Das Gewicht, wenn der Akku vorne in der Lenkstange ist und man ist ein relativ schwerer Fahrer, dann ist man natürlich vorderradlastig. Wir finden auch diese Hartgummireifen sehr unvorteilhaft, weil auf ebenem Boden mag das gut funktionieren. Aber sobald ich über Kopfsteinpflaster fahre, bergab sogar, sehen wir das als Risiko an.
Roller mit großen Reifen sind dagegen meist deutlich schwerer. 16 bis 20 Kilogramm. Beim Hersteller Metz hat man für das Modell Muva ein deutlich größeres Rad gewählt, das etwa so groß ist wie eine Hand mit gespreizten Fingern, erklärt Produktmanager Tobias Lorenz.
Wir haben in der Entwicklung Tests durchgeführt und da haben wir festgestellt, dass alle Reifengrößen unter 12 Zoll deutlich schlechter performen, vor allem in Sachen Sicherheit.
Konkurrent BMW setzt sogar auf noch größere Räder. Diese beiden Roller liegen aber preislich im vierstelligen Bereich, 2000 Euro und mehr. Die Bremsen und Fahrstabilität sind ein besonders wichtiges Kriterium, denn auch wenn der Motor bei 20 Stundenkilometer automatisch abschaltet, können die Roller bergab auch deutlich schneller fahren. Dann wirken starke Kräfte auf das Fahrgestell und es kann dann schnell ins Flattern geraten oder die Räder ins Rutschen kommen. Eine erste Testfahrt mit dem Metz-Roller auf der Straße.
Rasant, rasant. Da geht es ja ein bisschen bergab, man kriegt da schnell 30 Stundenkilometer drauf und hier so einen Berg runter. Da kriegt man auch 50 drauf. Also da muss man dann wirklich schon ein bisschen überlegen, wie man fährt. Weil dann gehen auch die Bremskräfte ganz schön hier in den Holm rein. Das heißt, das Gerät ist dann, obwohl es sehr stabil ist, bei 50 Stundenkilometer hat das so seine Grenzen.
Also bei 50 Stundenkilometern hat das seine Grenzen. Die 50 Stundenkilometer sollte man auch legalerweise nicht ausreizen, denn 20 Stundenkilometer sind erlaubt. Wir kommen gleich noch zur Geschwindigkeit, zur Sicherheit. Das ist ein großes Thema. Jetzt ist überhaupt die Frage danach, was ist überhaupt legal und illegal? Es scheinen ja jede Menge Roller noch auf dem Markt zu sein, die illegal sind. Und Kurt Siegel, der Präsident des Bundesverbandes E-Mobilität, der hat auch schon gesagt, wer so einen billigen Roller kauft, der hat am Ende nur Elektroschrott. Wie sehen Sie das, Herr Klebinder?
Also die Aussage ist ein bisschen aus dem Zusammenhang gerissen. Fakt ist, dass momentan nur 3 Produkte von Endkunden, also ich spreche jetzt nicht von Verleihern wie Tier, gekauft werden können und dass hier Nachholbedarf ist, nachdem lange unklar war, wie die Regelungen seitens der Regierung sein werden. Die Regelungen sind sehr umfangreich und haben es vielen Anbietern sehr schwer gemacht. Aber de facto geht es jetzt darum, den Markt aufzubauen und eben solche Produkte anzubieten, die erlaubt sind und die auch den Qualitäts- und vor allem Sicherheitskriterien entsprechen. Und dass so Player wie BMW jetzt auch selber E-Scooter anbieten, zukünftig auch einen günstigeren, ein zweites Modell wird bald kommen, zeigt ja auch, dass hier auf jeden Fall Bedarf ist und vor allem auch Nachholbedarf.
Für wen sind diese E-Scooter eigentlich gedacht? Für welche Distanzen sind die gedacht? Wer ist eigentlich die Zielgruppe aus Ihrer Sicht?
Die Zielgruppe ist eigentlich alles, ich glaube, von 14 bis ins hohe Alter. Wer sich das zutraut, ist einer der Vorteile. Das heißt, die Zugangsbarrieren sind sehr, sehr gering. Im städtischen Verkehr liegen 40-50% der Autofahrten unter 5 Kilometer. Und das sind vor allem das große Potenzial. Man schätzt, dass man 30% davon durch Fahrrad und E-Scooter, ich würde das mal zusammenfassen, ersetzt werden können. Und im Kern geht es eigentlich um das Zusammenspiel zwischen den einzelnen Verkehrsträgern, die sogenannte erste und letzte Meile. Und hier können gerade E-Scooter, weil sie eben sehr einfach gemietet werden können und dort, wo man sie braucht, nutzen kann und dort, wo man sie nicht mehr braucht, auch wieder abstellen kann, eigentlich eine gute Möglichkeit, das Zusammenspiel zwischen Auto, öffentlichen Verkehrsmitteln und eben diesen neuen Formen der Mikromobilität, dass es hier als Plattform letztendlich eine wichtige Rolle spielt.
Was sind die kurzen Strecken, von denen Sie sprechen, um kurze Strecken zu überbrücken? Und es ging ja gerade auch schon um Mieten oder Kaufen. Überall etablieren sich Mietanbieter, bei denen man die in der Stadt ausleihen kann. Darüber sollten wir gleich noch mal ein bisschen mehr sprechen. Bodo Braunmühl, Sie haben eine solche oder Sie sprechen für eine solche App für Tier. Was spricht denn aus Ihrer Sicht fürs Mieten? Das ist jetzt Ihre Fläche.
Ja, eine ganze Menge. Also es ist, die Überschrift heißt Flexibilität. Das heißt, wenn ich mir ein Scooter kaufe, dann muss ich mich kümmern um Versicherung, muss ich mich kümmern um eventuelle Reparaturen, Diebstahlsicherung ist ein Thema. Ich muss es möglicherweise die Treppen rauf und runter schleppen, je nachdem, wo ich wohne und so weiter. Beim Mieten ist es so, ich nehme es mir da, wo es steht. Ich sehe durch die App, wo ich den Scooter finde und kann ihn genau dort abstellen, wo ich hin möchte. Also idealerweise vor der Bürotür, vor der Haustür. Und diese Flexibilität, das spricht fürs Mieten.
Ein paar andere Anbieter sollten wir noch nennen. Bird, Zirz, Voi. Otto ist gerade wohl offenkundig in den Markt eingestiegen oder hat das gerade angekündigt. Worin unterscheiden sich die Apps? Wenn Sie mal gerade mit der Konkurrenz, sich mit der Konkurrenz vergleichen, was machen die anderen anders als Sie?
Das ist ein weites Thema. Also da müsste man, kann man in sehr viele Kriterien reinschauen. Ist es die Hardware? Ist es die Software? Ist es die Art und Weise zum Beispiel auch, wie wir mit den Städten umgehen? Also ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf die Wettbewerber schauen, aber das sind alles Dinge, die natürlich unterschiedlich gehandhabt werden. Und es ist ein sehr lokales Geschäft. Also das heißt, gerade wenn ich von den Städten gerade kurz gesprochen habe, die Anforderungen in Berlin sind ganz andere als in Oslo, wieder ganz anders als in Madrid. Und da muss man mit den Städten sprechen. Man muss ein genaues Gefühl für die Infrastruktur haben, möglicherweise auch sogar für die politischen Einflüsse, welche Partei und so weiter und so fort.
Aber also, aus Nutzersicht. Mich interessiert natürlich die Nutzersicht. Ob ich bei Ihnen ausleihe oder bei jemand anderem, macht das einen großen Unterschied, zum Beispiel preislich. Wie ist da das Feld?
Also rein preislich, glaube ich, ist es sehr ähnlich. Da gibt es schon Unterschiede. Also ich glaube, in Deutschland ist es so, dass wir zurzeit bei den Minutenpreisen zwischen 15 und 20 Cent liegen die Minute. Also auch da gibt es Unterschiede. Aber ich denke, das ist im Grunde genommen eher eine Frage von ein bisschen auch Marke. Was sagt mir dazu? Modelle, die ich gut finde, Farbgebungen und so weiter. Das spielt sicher nicht eine Rolle, weil Branding und Lifestyle-Gefühl ist das eine. Aber noch mehr tatsächlich, was spricht mich an? Ist die App solide? Ist der Kundensupport zuverlässig? All diese Dinge, die wir auch aus anderen Lebensbereichen kennen, da gibt es viele Dinge, die dann insgesamt ein Konsumentenerlebnis schaffen. Und da wollen wir von Tieren natürlich dann die Besten sein, aber die Wettbewerber sicher auch.
Kurz nochmal beim Preis zu bleiben. Alle verlangen eine Grundgebühr. Um das Ding zu entsperren, muss man erstmal 1 Euro bezahlen.
Richtig.
Genau. Und dann kommen 15 bis 20 Cent pro Minute Fahren mit dazu. Das heißt, wenn man das mal durchrechnet, bei einer Stunde ist man schon so bei 9, 10, 11 Euro, wenn es hochkommt.
Ja, aber die Stunde würde auch niemand mieten. Also zumindest ist das nicht der Normalfall. Wir hatten ja schon kurz auch von typischen Nutzungsdauern oder Distanzen gesprochen. Und Herr Klebin hat ja auch schon so ein paar Szenarien gezeigt. Also die berühmte erste und letzte Meile. Das heißt dann übersetzt sowas, wir reden von 2,5 bis 3 Kilometern, Viertelstunde. Und dann sind wir plus minus bei so einem Ticketpreis im öffentlichen Nahverkehr. Also für eine Stunde ist der Roller auch in dem Sinne nicht gedacht.
Und das Anmelden bei der App funktioniert wie bei vielen Apps. Ich hinterlasse eine Telefonnummer, ich hinterlasse Kreditkartendaten. Richtig? Fragezeichen?
Ja, also Kreditkarte ist eine Möglichkeit. Es gibt auch PayPal und so weiter. Aber auf jeden Fall eine Zahlmöglichkeit, richtig.
Wie funktioniert das Ausleihen selbst?
Also mit der App ist es praktisch so, dass in der Umgebung, wo man ist, einem angezeigt wird, wo der nächste Scooter ist. Dann steuert man den an und kann ihn dann über einen QR-Code in der App aktivieren, öffnen.
Scannen, und
dann, ne? Ja, ja, genau. Und dann geht's los.
Kommen wir nochmal kurz zum Kaufen. Denn das ist ja die Frage, die sich wahrscheinlich auch eine Menge Leute stellen, wenn ich jetzt nicht in einer Stadt wohne, wo es viele Anbieter gibt und wo an jeder Ecke ein Scooter steht. Lohnt es sich, diesen Scooter anzuschaffen? Von den Scootern, von denen wir gerade gehört haben, die kosten 200-300 Euro, sind aber weitestgehend illegal. Die anderen Modelle sind deutlich teurer. Da fangen wir bei 1.000 Euro an. Richtig, Herr Klebinde?
Ja, dem ist so. Wobei, wir haben es ja gerade auch gehört, dass der Hauptnutzen liegt wirklich in der Flexibilität, dass ich die Wahl habe. Ja, und wirklich in dem Moment, abhängig von vielen Faktoren, das nutzen kann, was ich will. Und ich möchte noch eins ergänzen, was oft unterschlagen wird. Ich glaube, der Hauptnutzen ist auch für uns Anwender, dass ich nicht vielleicht lauter verschiedene Apps nutzen muss, sondern dass ich für meine Mobilität in der Luft, auf der Schiene, auf der Straße, in öffentlichen Verkehrsmitteln idealerweise eine App nutze. Das sind mehr und mehr lokale Apps in Berlin. gibt es jetzt eine App, die das alles integriert. München holt hier auf. Das heißt, für mich als Nutzer muss ich mich nicht dauernd registrieren und diese berühmte Kreditkarte in 1 Euro, sondern ich habe eine App und dort ist der E-Scooter mit integriert und idealerweise mehr als ein Anbieter. Das wollte ich noch ergänzen. Und wenn das der Fall ist, dann habe ich eine sehr hohe Nutzerfreundlichkeit und dann lohnt es sich auch nicht, einen eigenen zu kaufen, weil ich dann das Modell vielleicht auch wählen kann, zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche, für die Zeit, wo ich es nutze, bezahle und nicht mehr und nicht weniger. Und die Anbieter achten auf Qualität, auf Sicherheit. Die Fahrzeuge machen Spaß. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Das hat seinen Preis und der ist in einem Mietmodell, ich glaube, in der Gesamtbetrachtung die beste Lösung.
Herr Sotmann von der Deutschen Verkehrswacht, kommen wir zu Ihnen, denn das ist das Thema, was gerade in vielerlei Hinsicht auch die Medien beherrscht, nämlich die Sicherheit. Wann und wo darf man mit seinem Scooter fahren? Grundsätzlich gilt Fahrradweg, das ist die deutsche Regelung, aber oft, wenn der nicht vorhanden ist, soll man auch auf die Straße ausweichen. Mit welchen Risiken ist das behaftet?
Also ganz ursprünglich war ja sogar angedacht, die E-Scooter auf Gehwegen zuzulassen. Das sahen nicht nur wir sehr kritisch, vor allen Dingen mit Hinblick auf die Sicherheit von zu Fuß Gehenden. Die Radverkehrsanlage erschien am passendsten, weil ich glaube, der E-Scooter auch dem Fahrrad noch am nächsten ist. Aber da haben wir auch das große Problem, dass, wie soll ich sagen, die Radverkehrsinfrastruktur eben an den meisten oder in den meisten Orten eben nicht ausreichend ist, nicht ausreichend dimensioniert oder eben auch schon überlaufen oder eben auch gar nicht vorhanden, was dann dazu führt, dass die Scooter eben auf die Straße müssen. Und da haben wir natürlich ein großes Risiko, was vor allen Dingen dadurch geschuldet ist, dass die Fahrstabilität eine ganz andere ist bei E-Scootern und natürlich auch die Geschwindigkeit von 20 km/h. Das heißt, wenn Sie sich vorstellen, Sie fahren in der Innenstadt auf einer zweispurigen Straße, neben Ihnen fahren die Autos mit 50 km/h vorbei und Sie sind dann auf einem E-Scooter unterwegs. Vielleicht ist dann auch noch mal ein Schlagloch da oder jemand öffnet die Autotür, weil rechts die Autos parken. Also da sind große Risiken einfach mit verbunden und da ist auch ganz dringender Nachholbedarf, also was vor allen Dingen die Instandsetzung und Aufbereitung von Radverkehrsanlagen angeht. Ich würde natürlich sagen, dass man es möglichst vermeiden soll, beziehungsweise auch mit der nötigen Vorsicht daran gehen, beziehungsweise auch nicht unbedarft einfach auf so einen Scooter steigen und rein in den Straßenverkehr, sondern sich auch im Vorfeld wirklich damit auseinandersetzen, auch üben, einfach im Schonraum, so nennen wir das, also nicht im Realverkehr, sondern erstmal warm werden mit dem speziellen Fahrgefühl, mehr Sicherheit und Souveränität auf diesen Tretrollern eben auch erlangen und dann auch in der Konsequenz sicherer am Straßenverkehr teilnehmen können.
Denn abgesehen davon, dass der Raum auf der Straße oder dem Fahrradweg einfach immer enger wird, gibt es ja da so ein paar inhärente Probleme, dass man kaum signalisieren kann, dass man abbiegen möchte, weil man eigentlich beide Hände bitte am Lenker haben sollte. Und rechts ist dann eben auch dieser Gashebel. Also wer rechts abbiegt, hat ein Problem, seinen rechten Arm nach rechts auszustrecken, um zu signalisieren, dass er abbiegt.
Ja, wir haben... Also ich habe auch selbst bin schon ein paar Runden mit einem Elektroscooter gefahren und kann auch nur unterstreichen, dass der Fahrspaß auch sehr hoch ist. Aber das sind schon auch einige Fallstricke, gerade was die Fahrtrichtungsanzeige angeht, also das Handzeichen hier, denn die meisten haben keine Blinker, beziehungsweise sind die nicht vorgeschrieben. Und ich sag's mal so, mit ganz viel Übung geht es. Aber es ist natürlich, was die sichere Fahrt angeht, ein großes Problem. Also das wird sicherlich dann oftmals dazu führen, dass die Leute eben das Handzeichen nicht geben, was natürlich dann auch wieder eine Konsequenz für andere Verkehrsteilnehmer ein Problem sein könnte, wenn man nicht genau weiß, wo möchte der denn oder sie denn eigentlich hin.
Noch eine kurze Frage, bevor wir gleich die Nachrichten hören. Was waren sonst für Fallstricke für Sie besonders auffällig, weil Sie das gerade angesprochen haben?
Eine Sache zur Sicherheit ist natürlich noch die Überwachung und Einhaltung der Regeln. Das ist natürlich Aufgabe der Polizei, die auch oftmals überlastet sind. Das möchten wir natürlich, weil gerade in der Anfangsphase ist es sehr wichtig, dass die Leute nicht nur informiert werden, das ist dann natürlich auch unsere Aufgabe, sondern dass sie auch die Regeln einhalten und eigentlich auch wissen, dass sie sich mit dem Kraftfahrzeug fortbewegen.
Dann, mit allen Konsequenzen, ja.
Mit allen Konsequenzen. Und für uns wäre noch wichtig gewesen, oder da haben wir zumindest drauf gepocht, dass das Mindestalter noch höher gesetzt wird auf 15 Jahre und
zum Moment bei 14 Jahren.
Bei 14 Jahren. Und ein Nachweis einer grundsätzlichen Qualifikation zur Teilnahme am Straßenverkehr. Bei uns war
es. Das hören wir uns gleich nochmal näher an. Da geht es nämlich tatsächlich um eine Art Führerschein, den man im Moment nicht braucht. Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk zu E-Scootern. Und wenn Sie noch Fragen haben, können Sie sich melden. 00800 4464 4464 ist unser Hörertelefon. Sie hören den Marktplatz im Deutschlandfunk mit Sandra Pfister. Wir reden über E-Scooter, die mittlerweile in vielen deutschen Städten zu sehen sind. Seit dem 15. Juni dürfen sie unter klaren Auflagen auf Radwegen und Straßen genutzt werden. Wo liegen die Sicherheitsrisiken? Da knien wir uns noch gleich ein bisschen mehr rein. Für welche Strecken eignen sie sich? Das haben wir schon leicht angesprochen, insbesondere für Kurzstrecken. Der Fahrkomfort ist hier auch ein bisschen umstritten. Wenn Sie selbst Erfahrung gemacht haben oder Fragen zu E-Scootern haben, melden Sie sich unter 00800 4464 4464 oder mailen Sie uns an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Wendt aus Hamburg, Sie haben uns angerufen. Wie sind denn Ihre Erfahrungen?
Ja, guten Morgen in die Runde. Also ich bin des Öfteren in der Hamburger bzw. Berliner Innenstadt unterwegs. Und es gibt ja eine ganze Reihe an Regeln, die mehr oder weniger sinnvoll sind für diese E-Scooter. Meine Frage ist, wer kontrolliert eigentlich das Einhalten dieser Regeln und wer monitort das Kontrollieren? Wir haben für diese Aufgabe meines Erachtens nicht näherungsweise das Personal bei der Polizei. Das Thema kennen wir auch schon beim Handy-Telefonieren am Steuer eines Kraftfahrzeugs. Da laufen wir ja auch auf eine gigantische Regelverstoßwelle zu. Und meine Befürchtung ist, dass das genauso mit den E-Scootern jetzt passiert. Die E-Scooter fahren und stehen überall in den Innenstädten. Die Behinderung der übrigen Verkehrsteilnehmer, die hat gerade erst begonnen. Das ist mein kurzer Beitrag. Ich bin nicht gegen eine neue Mobilitätsform, aber die muss genauso eingepasst sein in das Regelwerk wie alle anderen Verkehrsteilnehmer auch.
Danke, Herr Wendt. Das gehen wir gleich mal in die Runde. Herr Braunmüll, ein Punkt, der gerade am Rande anklang, war, die stehen überall rum, die blockieren Einfahrten, die liegen auf Wiesen rum. Da sind insbesondere die Anbieter, die Leihanbieter, wie Sie einer sind, auch schon häufig für kritisiert worden. Mhm. Wie stellen Sie sicher, dass die wieder eingesammelt werden? Oder dass sie am richtigen Ort stehen und nichts behindern?
Ja, ich glaube, da muss man zwei Szenarien unterscheiden. Das eine ist, dass wir erstmal den Kunden sagen müssen, und zwar sehr deutlich sagen müssen, wie im besten Fall ein Scooter regelgerecht abgestellt werden sollte. Dafür gibt es verschiedene Maßnahmen, aber es ist schon so in der App, dass man klar kommuniziert, so machst du es richtig und so bitte nicht. Es gibt auch tatsächlich technisch einige Möglichkeiten, den Kunden daran zu hindern oder es zumindest erschweren, falsch abzustellen.
Aber es wird nicht sanktioniert.
Das ist tatsächlich eine Sanktionierung, gibt es tatsächlich auch. Das sind aber jetzt eher Ausnahmefälle, also von unserer Seite aus. Also dass wir Bußgelder quasi einfordern, die wir dann über die Polizei, das haben wir im europäischen Ausland, bezahlen müssen. Unser Weg ist aber eher, also wir wollen weniger über Bußgelder gehen, sondern über ein Belohnungssystem, wo wir dann sagen, also Kunden für richtiges Parken belohnen. Aber das ist quasi der Kunde und ihn ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie die Geräte richtig abgestellt werden, ist das eine. Dann ist es aber auch so, dass man ein System braucht für regelwidrig geparkte Fahrzeuge und das haben wir. Das heißt, jeder Scooter ist mit einer Telefonnummer ausgestattet. Das heißt, Ordnungsämter, Polizei können uns über diese Nummer erreichen. Die haben auch zusätzlich spezielle E-Mails, Kontaktadressen, wo sie uns erreichen können. Und dafür haben wir spezielle Teams, die dann den Scooter umparken würden. Und darüber hinaus, vielleicht hier mal kurz erwähnt, werden die Scooter sowieso immer abends, nachts eingesammelt. Das heißt, da haben wir schon eine gewisse Kontrolle über die ganze Flotte.
Herr Sothmann, trotzdem, es war gerade auch die Frage, ja, wir spielen, oder die Anmerkung war, wir spielen das dann zurück an die Polizei. Die Polizei hat gar nicht die Kapazitäten, jeden kleinen E-Scooter-Verstoß zu ahnden, wenn es nicht zu einem Unfall kommt. Das ist ein Problem.
Ja, Das ist ein Problem. Also auch bei Unfällen haben wir schon ein Problem, da in der Unfallaufnahme es noch gar keinen, ja, ich sag mal, es gibt keinen Bereich, wo man jetzt auch den E-Scooter-Unfall irgendwie aufnehmen kann. Das heißt, wir haben auch etwas eingeschränkte Möglichkeiten, dann in der statistischen Auswertung uns diese Unfälle anzuschauen und dann auch nachzusteuern. Da würden wir natürlich auch gern, ich sag mal, ein eigenes Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Straßenwesen zum Beispiel sehen. Aber wir appellieren natürlich zuerst an die Verkehrsteilnehmer, da auch vernünftig und rücksichtsvoll zu sein. Das klappt natürlich nicht immer sehr gut. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen. Deswegen dürfen wir aber auch nicht aufhören. Das heißt, wir müssen auch immer schauen, dass wir sie informieren, also wirklich auch aufklären, was sie dürfen, was sie nicht dürfen, was natürlich auch rücksichtsvoll ist. Und letzten Endes, ja, wir kommen nicht drum rum. Es wird bei der Verkehrsüberwachung an der Polizei, ich will nicht sagen hängen bleiben, sondern es ist halt auch ihre Aufgabe und es wäre natürlich schön, wenn sie die auch wahrnehmen können, ohne dass es jetzt zu großen Mehraufwand kommt, sondern dass es einfach in den Ländern auch wirklich ja, berücksichtigt wird, dass es einfach Kapazitäten für die Verkehrsüberwachung gibt, weil ansonsten, gerade in der Anfangsphase, muss man auch befürchten, dass es sich auch einschleift. Das ist dann so ein, ja, kann man halt machen, wird ja eh nicht geahndet und dann haben wir hier natürlich auch perspektivisch ein größeres Problem.
Denn Verkehrsregeln brechen ist bei Scooterfahrern genauso eine Straftat wie bei Autofahrern, bei Rollerfahrern und bei Fahrradfahrern, um das nochmal zu erwähnen. Oder auch ohne Versicherung fahren ist laut Polizei eine Straftat und kann auch finanziell empfindlich geahndet werden. Es ist keine Ordnungswidrigkeit. Herr Wendt, haben wir Ihre Anregungen so aufgenommen, wie Sie sich das gewünscht haben?
Ja, danke Ihnen. Also ich wünsche uns allen viel Spaß.
Danke, Herr Wendt. Okay,
danke Ihnen.
Herr Oppel, Sie haben sich aus Brüssel gemeldet. Dort fahren ja seit einem halben Jahr ungefähr E-Scooter. Wie sind Ihre Erfahrungen?
Naja, also da wird gerade von viel Spaß im Verkehr gemahnt oder angeboten. Das, glaube ich, muss man sehr gebremst sehen. Wir haben also hier nicht nur sehr gute, sondern auch recht schlechte, nicht, will nicht sagen, sehr schlechte Erfahrungen hier in Brüssel. Es gibt hier eine ganze Menge von diesen Rollern, die sausen natürlich ganz frei durch die Straßen und da wurde ja schon von Ihrem Teilnehmer, von Ihrem Diskussionsteilnehmer angesagt, anfangs der Sendung, die Roller sind also frei verfügbar, leicht aufzufinden, leicht zu benutzen und eben auch leicht abzustellen. Und das ist ein ganz großes Problem. Viele dieser Roller, die stehen hier wild auf Straßen, Bürgersteigen rum, am Straßenrand, zwischen parkenden Autos, oftmals vor den Eingängen von Geschäften, sehr oft auch vor privaten Ausfahrten von Privatgaragen. Und das ist also nicht nur sehr ärgerlich, sondern eben teilweise auch gefährlich. Und dann zusätzlich muss man natürlich sagen, ich weiß nicht, in Deutschland sind die Straßen vielleicht ein kleines bisschen besser unterhalten. In Brüssel ist das Straßennetz nicht so sehr gut. Es gibt sehr viele Schlaglöcher. Es gibt diese Geschwindigkeitsbegrenzungsbeulen und Schwellen. Und dann da 14-Jährige oder ab 14 Jahre dann Jugendliche darauf loszulassen, die also überhaupt noch nicht oder begrenzt nur straffällig sind, oder strafmündig, wenn irgendwas passiert. Die können sich auch leicht wieder aus dem Weg, aus dem Staub machen, wenn mal was passiert. Also man muss das schon sehr kritisch sehen. Ich sehe natürlich den Spaß an der Geschichte. Es gab mal eine soziologische Untersuchung über diese Rollergeschichten. Da wurde also angeführt, man ist da euphorisch und fühlt sich so quasi in sein Kindesalter zurückversetzt. Ich meine, man sollte das schon sehr kritisch sehen und die Regulierung ist überhaupt nicht möglich. Und insofern kann man auch nicht auf die Polizei da zählen. Das ist gar nicht möglich. Dazu sind nicht ausgerüstet. Und wir haben ohnehin schon viel zu wenig Polizisten im Straßenverkehr. Die werden sich also dann nicht bemühen. Die können auch gar nicht sich dann hinbegeben, wenn plötzlich ein Fußgänger da irgendwie zu Fall gebracht worden ist. Also das, ich glaube, man sieht das viel zu locker heute und sagt, alles ist möglich in unserer Gesellschaft. Und ich kann persönlich nur als Autofahrer sagen, es gibt hier in Brüssel sehr viele baumbestandene Straßen. Da kommt manchmal die Sonne durch und manchmal nicht. Man sieht die Leute überhaupt nicht. Ja, sie sehen plötzlich einen aufrecht stehenden mitten im Verkehr vor ihrem Auto. Das ist höchst gefährlich. Also ich glaube, man sollte da eher auf die Bremse treten, als dass man das jetzt so forciert und sagt, das ist eine prima Sache. Mhm. Und also eine Verkehrslösung als solches für die überlasteten Straßen ist ja überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Das kann man hier aus Brüssel nur so berichten.
Danke für die Erfahrungen aus Brüssel, Herr Oppel.
Ja, gerne.
Sie haben ganz viele Punkte angesprochen. Eingangs das wilde Parken und das überall fallen lassen. Das haben, wir schon durchgenommen.
Ja,
nochmal
genau.
Kurz zu zum Straffälligkeits- und Strafmündigkeitsalter. 14-Jährige dürfen in Deutschland so einen Roller fahren.
Ja.
Was passiert denn, ich gebe das gerade mal in die Runde, was passiert, Herr Klebinder, wenn ein 14-Jähriger einen Unfall baut? Wer haftet? Die Eltern?
Da bin ich zu wenig Jurist. Mein gesunder Menschenverstand sagt, diese Personen fahren auch mit dem Fahrrad. Die Geschwindigkeiten sind ähnlich. Und ich glaube, das ist ein Extremfall und verhindert eine Gesamtsicht. Was ich sehr begrüße, ist von unserem Hörer aus Brüssel, dass wir haben ja die Chance, außerhalb von Deutschland zu schauen. Brüssel, Wien. Wien war der Vorreiter seit 1,5 Jahren. Dort wurden alle Dinge, die wir diskutiert haben, gelöst. Ich selber habe dort einen Strafzettel bekommen, weil ich fahrlässig gefahren bin. Ich verrate nicht, was ich gemacht habe. Aber es gibt auch Chancen der Digitalisierung, wo ich die Polizei entlasten kann, ja, wo ich Appelle nachvollziehen kann. Und ich glaube, viele Möglichkeiten, dass ich Gefahren verhindern kann, durch Zugang, aber dann auch durch eine gut geregelte Überwachung, dass Verstöße auch geahndet werden. Und mein Appell wäre, wir sollten nach Brüssel schauen, nach Paris, London, in über 150 Städten werden E-Scooter eingesetzt. Deutschland war ganz, ganz hinten dran. Wir sind aus dem dornösten Schlaf erwacht und jetzt sollten wir wirklich nach vorne schauen, von den anderen lernen und nicht so tun, als ob das jetzt eine Mondlandung wäre, was wir hier gerade praktizieren.
Ja, aber es gibt sowohl in Paris, sowohl in Brüssel als auch in Paris und in anderen Städten bereits dramatische Unfälle mit Knochenbrüchen von Fußgängern. Es gibt auch schon Tote, auch hier in Brüssel.
Also man kann das nicht einfach
alles wegwischen, indem man sagt, die anderen haben gute Erfahrungen. Das stimmt nicht. Man kann das nicht regulieren. Und wenn Sie zufällig einen Strafzettel bekommen haben, dann ist das ein Ausnahmefall. Die Polizei kann das nicht überwachen. Das ist gar nicht möglich. Und im Übrigen sind die Leute auch relativ schnell wieder von dann, wenn irgendwas passiert auf dem Roller. Das ist genauso mit dem Fahrrad. Mit dem Fahrrad gibt es aber etwas strengere und bereits seit langer Zeit eingeführte Regulierungen. Außerdem sind die Fahrräder beleuchtet und das ist auf den Lenker mit diesen Lenkern an den Rollern überhaupt nicht so gut möglich. Also außerdem sind die viel kleiner, wie ich schon sagte, die Leute stehen so quasi aufrecht im Straßenverkehr. Man sieht die ja gar nicht. Man sieht also Fahrer schon etwas besser. Das muss man schon anerkennen.
Herr Oppel, danke für die Anregung.
Ja.
Es sind ja zwei Punkte, die wir hier beleuchten. Das eine ist die Frage, wo liegen die Sicherheitsrisiken für den, der fährt? Die zweite Frage ist, wo liegen die Sicherheitsrisiken für die anderen Verkehrsteilnehmer? Zum Beispiel Fahrradfahrer, eben auch Autofahrer, die jemanden erwischen können. Versuchen wir das gerade nochmal klar zu zurren. Nach allem, was wir bisher wissen, nach all den Feldversuchen, nach den Erfahrungen in anderen Städten, Herr Sothmann, was sind die Unfallgefahren, was sind die Unfallrisiken für die fahren, für die E-Scooter-Fahrer selbst?
Vor allen Dingen haben wir Risiken durch das Fahrzeug selbst bedingt. Also wir hatten es schon angesprochen, man steht aufrecht, das heißt, man hat einen hohen Schwerpunkt, der Radstand ist recht eng, wir haben kleine Räder, bewegen uns aber relativ schnell vorwärts. Gelenkt wird ja auch ein bisschen mit Gewichtsverlagerung, das sind alles Sachen, die ich sag mal schon noch Risiken birgen, zum Beispiel wenn der Untergrund nicht stimmt, wenn es ein Schlagloch gibt zum Beispiel, eine Gefahrenbremsung ist nicht einfach so möglich, weil natürlich das Gewicht natürlich ganz anders dann verzögert wird, ein Ausweichmanöver ist nicht so fix möglich, wie es zum Beispiel auf dem Fahrrad ist, weil man da sehr viel stabiler einfach auch sitzt, da gibt es einfach schon Gefahren, was das Fahren an sich angeht. Dann kommt natürlich der Schutz des Fahrers an sich. Es gibt in Deutschland zwar keine Helmpflicht, aber auch hier empfehlen wir natürlich auch einen Helm zu tragen, um sich selbst zu schützen, denn viele der schweren Verletzungen, gerade aus dem Ausland, gibt es da viele Berichte, wir hatten es ja auch schon, dass es einfach auch Kopfverletzungen sind. Und an den Kopfverletzungen, ich sag mal, das sind halt wirklich auch die schweren, da versterben auch eben Menschen. Also da auch ein Bewusstsein zu schaffen, ganz klar, und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gratwanderung, die wir haben. Also auf der einen Seite haben wir diesen Spaßfaktor, auf der anderen Seite haben wir den Mobilitätsgewinn. Und ich denke, der Fokus sollte bei der Mobilität sein und nicht beim Spaßfaktor. Also ganz klar wissen, ich bin hier mit einem Kraftfahrzeug unterwegs, ich habe bestimmte Regeln, ich muss auf bestimmte Dinge achten, ich habe eine bestimmte Haltung, mit der ich am Straßenverkehr teilnehme. Also rücksichtsvoll sein, vorsichtig fahren, aufmerksam sein. Also diese Dinge, die wir auch natürlich bei anderen Verkehrsteilnehmern haben, die gelten auch hier. Und ich denke, dass wir jedem Verkehrsteilnehmer das auch mitgeben müssen, dass er es auch wirklich versteht. Und die letzte oder die letztere Konsequenz oder nachgelagerte Konsequenz ist dann halt eben hohe Strafen auch dafür zu haben, zu sagen, das sollte aber ja nicht das erste Mittel sein, sondern natürlich zählt da die Ansprache der Verkehrsteilnehmer, dass sie eben auf solche Sachen achten.
Also Sie haben es gerade nochmal ganz gut zusammengefasst. Kleine Räder, schmale Lenker, große Beschleunigungsmöglichkeiten und kein Helm. Daraus höre ich, Sie raten vehement dazu, einen Helm zu tragen.
Genauso wie wir auch Fahrradfahrenden empfehlen, einen Helm zu tragen. Natürlich, wir werben für das freiwillige Tragen eines Helms. So machen wir das auch bei Scooterfahrenden. Sie sind ungeschützte Verkehrsteilnehmer, die sich relativ schnell fortbewegen und natürlich auch bisweilen, ich sag mal, in Kontakt mit anderen Kraftfahrzeugen kommen können. Das heißt, es ist beim Fußgänger jetzt nicht immer der Fall, es sei denn, er überquert die Straße. Aber wir haben Fälle in Deutschland bei der Infrastruktur, wo ein Scooterfahrer mit Autos eben ganz eng sich den Raum teilen muss. Und da haben wir immer große Gefährdungslagen. So, natürlich darf man nicht vergessen, wir müssen natürlich auch die anderen Verkehrsteilnehmer wie Autofahrer ansprechen und sagen, mehr noch darauf zu achten. Denn ich finde zum Beispiel, wenn jemand steht, dann sieht man ihn eigentlich sogar noch etwas besser, aber man rechnet vielleicht nicht damit, dass er fährt, während er steht, sondern man denkt vielleicht, er sei ein Fußgänger. Also da brauchen wir mehr Aufmerksamkeit und es wird natürlich voll auf den Straßen.
Das sprechen wir gleich nochmal an. Ich will gerade noch den ADAC zitieren, der gesagt hat, unter technischen Gesichtspunkten sind die in Deutschland bisher zugelassenen Modelle durchweg sicher. Unfälle passieren laut TÜV und laut ADAC nahezu ausschließlich durch Fehler des E-Rollerfahrers oder anderer Verkehrsteilnehmer. Und damit haben wir eigentlich die perfekte Überleitung zu Ihnen, Herr Teichelmann in München. Denn eines Ihrer Themen ist, wenn ich das richtig sehe, dass dieser Verdrängungswettbewerb auf den Straßen eben auch zulasten der noch schwächeren Verkehrsteilnehmer geht, nämlich der Fußgänger.
Ganz genau. Wir haben in München zum Beispiel in Haberlandstraße gibt es die Haltestelle Volmstraße, das ist ein Meter sozusagen Platz zur Straßenkante wie in der Bushaltestelle und da teilt sich eben alles. Das ist der Fußgänger, der Radfahrer, der Gehweg ist da freigegeben und jetzt eben auch die E-Scooter. Und ich denke mal so grundsätzlich ist es einfach ein Verdrängungswettbewerb, der auf Kosten einfach die Schwachen unter sich ausmachen müssen, sowohl eben die alte Dame im Rollator als auch der Radfahrer und der Fußgänger jetzt mit den Scootern oder E-Scootern. Und man müsste eigentlich sagen, von der Verkehrspolitik muss ja was gemacht werden. Denn der Verdrängungswettbewerb zwischen den Schwachen geht nicht. Der Straßenraum an sich müsste neu aufgeteilt werden. Und in dem Fall auf der Straße sozusagen, dass man da was abgibt. Die Straße Richtung der Kreuzung, die geht mit drei Spuren und die anderen wirbeln sich da auf dem kleinen Gehsteig rum. Das funktioniert nicht.
Wo sie eigentlich nicht sein sollten, muss man auch nochmal sagen, E-Scooter dürfen nicht auf Gehwegen sein.
Ja, das ist ein Gehweg, der für Rad freigegeben ist und dadurch ist es für die meisten leider eben fälschlicherweise ein Radweg, was ja nicht stimmt, aber genau.
Wie sind da die Erfahrungen, Herr Sothmann? Wie sehr halten sich die E-Scooter-Fahrer denn bisher daran, dass der Fußweg tabu ist?
Da habe ich keine belastbaren Zahlen, nur was man, ja, ich denke auch aus den Medien mitbekommt, dass die Regeleinhaltung da besser sein könnte, ich sag's mal so. Und natürlich, wenn es einen fehlenden Radweg gibt, dann nehmen viele auch aus Komfortgründen lieber den Fußweg. Wobei man auch hier sagen muss, es gibt die Möglichkeit der Kommunen, auch Fußverkehrsflächen freizugeben für Elektro-Kleinstfahrzeuge. Allerdings, und da legen wir sehr viel Wert drauf, sollte das wirklich in Einzelfällen passieren und dann auch wirklich die ganze Zeit kritisch beobachtet werden. Also die Möglichkeit gibt es rein rechtlich, dass E-Scooter auch auf Gehwegen fahren dürfen. Allerdings dadurch, dass die Gefährdung hier für Fußgänger und ich meine da auch schwächere Menschen, also alte Menschen, Kinder, Menschen mit Behinderung, Sehbehinderte oder des Gehörs eingeschränkt, das sind einfach, da ist so ein leiser, schneller Flitzer auf dem Gehweg, der dann vielleicht ja nicht, also der mit 20 km/h vielleicht fährt im schlimmsten Fall, einfach eine große Gefährdung.
Herr Braunmühl, die Verleiher selber, geben die eigentlich ihren Nutzern in der Hinsicht ein bestimmtes Bewusstsein mit oder auch so eine Art Warnhinweis, wie sie sich eigentlich im Straßenverkehr zu verhalten haben?
Absolut. Also das gehört auch zu unseren Pflichten, die Kunden einzuweisen, wie es funktioniert. Auch wir, genau wie die Verkehrswacht, empfehlen sehr, sehr stark den Helm. Und also von daher sind wir da, glaube ich, von der Sichtweise in einem Boot. Ich würde noch mal ganz gerne zurückgehen auf das, was der Hörer gesagt hat, weil das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass hier auch die Infrastruktur eine ganz wesentliche Rolle spielt. Das heißt, wir können nicht nur einfach sagen, da kommt jemand dazu und das wird immer enger und das ist ja ganz schlimm, sondern wir müssen einfach mal, glaube ich, jetzt den großen Bogen, das große Bild sehen. Und das ist, wir haben im Grunde genommen in den letzten 50, 60 Jahren die Städte für Autos gebaut. Also genau das, was der Hörer beschrieben hat, riesige Straßen, kleine Geh- oder Radwege, das ist ja oft leider das Normalbild. Und jetzt das, was man so heute die Verkehrswende nennt, muss das natürlich berücksichtigen. Das heißt, wir wollen alle weg von vollgestellten Innenstädten mit Verschmutzung, mit Staus und so weiter und so fort. Und Scooter sind ja quasi nur der Startpunkt. Wir sind ja noch ganz früh dabei, um quasi ja lebenswertere Innenstädte zu schaffen. Und da muss natürlich auch die Stadt mitmachen. Das heißt, wir brauchen Infrastruktur. Wenn wir mal nach Skandinavien schauen, nach Holland schauen, das ist schon vor 20, 30 Jahren begonnen worden, 10, 15 Meter breite Radwege zu bauen, separat von der Straße. Und dann funktioniert das auch alles wunderbar. Dann haben wir ganz andere Unfallzahlen, übrigens jetzt auch gar nicht nur für E-Scooter, die sind ja noch ganz neu und im Grunde genommen gar nicht belastbar. Nur um das mal ein bisschen im Vergleich zu setzen, weil jetzt bei jedem Unfall mit dem Scooter laut aufgeschrien wird. Alles völlig in Ordnung, soll man auch hinschauen. Aber wir haben weltweit 1,3 Millionen Tote im Jahr durch Autos. In Deutschland 3.500. Wir haben einen Anstieg bei den Toten durch Fahrradunfälle von 17%. Das heißt, das sind doch hier die Indikatoren dafür, dass was passieren muss, dass es nicht einfach nur so weitergehen kann und dass man genau schauen muss, wie man einfach die Sachen sicherer macht und nicht quasi das Neue irgendwie reglementiert, verbietet und immer nur quasi das Auto protegiert.
Sie sehen, Herr Teichenmann, Ihre Anregung kommt an, die Verkehrsinfrastruktur umzubauen. Aber wir müssen uns natürlich im Moment, in dem wir darüber diskutieren, mit den Gegebenheiten arrangieren, wie wir sie haben. Und die sind Fahrradfahrer, Scooterfahrer und Fußgänger unfreundlich, weil die Städte nun mal so sind, wie sie sind. Ich würde aber gerne mal auf die Praktikalitäten kommen. Danke, Herr Teichenmann, für Ihre Anregung. Die Praktikalitäten dessen, wie man sich eigentlich tatsächlich versichern muss. Muss man sich individuell als Fahrer versichern, Herr Klebinder, wenn man mit einem E-Scooter fahren will?
Also wenn ich einen privaten E-Scooter besitze, dann ist es so geregelt ein ganz klares Ja. Wenn Sie die E-Scooter ausleihen, eben die Flexibilität haben, dann nein, dann liegt es beim Anbieter. Dann ist es letztendlich in dem Preis, im Gesamtpaket mit integriert. Ja. Aber an der Frage merke ich schon, was wir brauchen ist, neben den Punkten, die Herr Braunmühl gerade angesprochen hat, die ich wirklich sehr stark unterstreiche, es geht um komplettes Umdenken. Wir brauchen eine Mobilitätsrevolution, nicht nur eine Wende. Da gibt es viel nachzuholen. Und das Hauptthema ist Information. Ja. Ich glaube, wenn man die Bürger wissen würde, wie einfach das ist und was der Nutzen ist, dann wäre die Diskussion nicht so, wie soll ich sagen, innovationsfeindlich, wie wir sie gerade erleben. Und es ist eine sehr intelligente Art und Weise, die durch Digitalisierung auch kundenfreundlich gemacht wird. Und das sollte man diskutieren. Und die meisten Fragen sind eigentlich geklärt, erprobt, bloß es wissen noch zu wenig Menschen.
Ich sehe die Botschaft und ich höre die auch. Sie sehen die Zukunftsperspektive, wie vernetzte Verkehrsmittel vielleicht auch den Autoverkehr mehr und mehr aus der Stadt verdrängen können. Trotzdem noch einmal zum Kleingedruckten. Was ist zum Beispiel mit der Promillegrenze?
Da gibt es die gleichen strengen Regeln wie sonst im Straßenverkehr auch. Es gab auch erste Fälle, wo Scooterfahrer erwischt wurden von der Polizei und Kontrollen. Und da gelten genau die gleichen Regeln wie auf dem Fahrrad, wie im Auto. Da gibt es keine Unterschiede. Ich glaube, das ist auch richtig so. Wir sollten alle Verkehrsmittel gleich behandeln, auf allen Ebenen. Ja, Raum, aber auch Regulierung, auch Strafe, wenn hier gegen die Promillegrenze eben die überschritten wird, dann macht es keinen Unterschied. Und ich glaube, das ist auch die einzige Möglichkeit, das Thema anzugehen.
Wir reden über E-Scooter im Deutschlandfunk im Marktplatz und gleich geht's weiter nach den Nachrichten. Und hier ist Sandra Pfister und zwar nicht mehr allein, sondern mein Kollege Thomas Meinhardt ist auch bei uns. Es geht um E-Scooter bei uns heute im Marktplatz und er hatte das Ohr am Hörertelefon und hat mal mitgehört, was für die Hörer so die drängendsten Fragen und Probleme sind.
Mitgehört und mitgelesen kann ich ergänzen, denn in einer E-Mail wurde die Frage gestellt, wie sieht es mit der Wirtschaftlichkeit aus, der Umweltaspekt? Also die Batterien müssen geladen werden, sie brauchen Strom. Was für Strom? Nachts gibt es vielleicht mehr Ökostrom als am Tage. Also die Wirtschaftlichkeit mit dem Verbrauch vom Strom und auch der Produktion, also die sogenannte Ökobilanz. Das war eine Frage eines Hörers per E-Mail.
Herr Klebener, können Sie dazu was sagen, die Ökobilanz von E-Scootern?
Also es gibt jetzt den ersten Ökostromanbieter, die Firma, die Plattform Scooter Experten, die letztendlich ein Paket anbieten, nämlich Ökostrom von E-Primo, gemeinsam mit einem Scooter. Die planen eine Aktion in 30 Tagen durch Deutschland mit eben klimaneutralen Strom, 13 Kilowatt, dort werden 3,88 Euro verbraucht. Das heißt, es ist ganz entscheidend, dass man darüber spricht, woher kommt der Strom, dass man das sicherstellt. Die Wirtschaftlichkeit ist mir wichtig, vor allem auch, dass die Anbieter, die wir in Deutschland haben, auch überleben können, zu Preisen, die den Zugang zu dieser neuen Form der Mobilität, die auch erschwinglich bleiben für alle. Und wenn wir den Weltmarkt anschauen, da gibt es momentan 10, die signifikante Anteile haben. Davon sind über ein Drittel Anbieter aus Deutschland, auch Tier. Und von daher sehe ich es auf der Ebene, dass wir aufpassen müssen in Deutschland, dass wir nicht einen Rahmen schaffen oder durch zu viel Regulierung genau diese Wirtschaftlichkeit verhindern und letztendlich wir Konsumenten dieses Angebot nicht mehr wahrnehmen können. Und nochmal der Punkt, Ökostrom ist eigentlich für mich im Zusammenhang mit E-Mobilität eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Nur dann macht das gesamte Sinn, dass wir diesen Mobilitätswandel vorantreiben, indem wir auch den Energiemix parallel dazu verändern.
Noch eine Nachfrage von unserer Hörerin Simone Maurer, die sagt, naja, das Ganze wird als ökologisch sinnvoll verkauft, weil es ja auch Autos ersetzen soll. Aber diese Roller werden regelmäßig abends zum Aufladen wieder eingesammelt und zwar manchmal mit einem dicken, fetten LKW. Macht es nicht in Summe die Ökobilanz dann wieder futsch?
Die Frage geht an mich?
Ja.
Ab München? Ja. Ich glaube, auch da vergleicht man Äpfel mit Birnen. Ich möchte ein anderes Beispiel bringen. Wenn man den Parkplatz von einem Auto ersetzt, dann schafft man Raum für 8 bis 10 E-Scooter oder für 4 bis 6 Fahrräder. Und ich glaube, ähnlich ist es, wenn ich diese nachts einsammle, damit sie geladen werden, ist wiederum sehr, sehr eng gedacht. Unterm Strich geht es darum, dass wir auch bald wissen, durch die Daten, durch Umfragen, gelingt es uns, dass sich Menschen intelligenter, auch nachhaltiger, umweltbewusster von A nach B bewegen und diese Dinge dafür nutzen. Und ich glaube, so müssen wir rangehen und nicht auf den einen Aspekt, wie werden die eingesammelt und aufgeladen. Und auch dort wird es sicherlich Lösungen geben, weil wir haben bald Induktionsschleifen, intelligentere Formen der Aufladung. Ich glaube, hier werden die nächsten Jahre zeigen, dass solche Themen noch besser gelöst werden. Und hier, glaube ich, sind noch Innovationssprünge zu erwarten, die genau solche, sage ich mal, kritischen Themen in Zukunft auch lösen werden.
Noch eine weitere Nachfrage zu der Ökobilanz von E-Scootern. Die Frage ist ja auch, welche Verkehrsmittel ersetzen sie? Wir gehen davon aus, dass sie in vielerlei Hinsicht manchmal das Auto ersetzen für kurze Strecken, aber ersetzen sie vielleicht dann auch einfach Fahrräder, Bus oder Bahn? Was sagen da die Erfahrungswerte, Herr Sotmann?
Es gibt zumindest für Deutschland da natürlich noch keine Erfahrungswerte, dafür ist es zu jung. Ich weiß von einer Studie, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aus welchem Land, dass das Auto oftmals nicht ersetzt wird, sondern dass viele Strecken, die mit dem E-Scooter zurückgelegt werden, einfach sonst gelaufen wären. Also man wäre sie zu Fuß gegangen. Und der E-Scooter ist halt da ja ein Komfortgewinn einfach. Man wünscht es sich natürlich, aber es kommt natürlich auch immer auf den Einsatz an. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt als Tourist in eine andere Stadt reise, dann ersetzt es natürlich nicht mein Auto, sondern da ist es eben, um vorwärts zu kommen. Das heißt, da ist es ein ganz klarer Mobilitätsgewinn. Ich glaube, dass auch hier einfach wichtig ist, dass man, und das hatten wir auch angesprochen, ein guter Mix da ist, ein Mobilitätsmix. Also wann, wo wird es sinnvoll eingesetzt? Also wie kann ich damit meine Mobilität auch ergänzen und auch erweitern? Und in der Konsequenz, auch mit Stichwort Verkehrswende, wird es irgendwann dazu führen, dass wir generell auch unser Mobilitätsverhalten verändern müssen. Und dann finde ich, Elektro-Kleinstfahrzeuge haben da auch einen ganz sinnvollen Platz und auch einen ganz berechtigten Platz. Ich glaube jetzt nicht, dass nur weil es jetzt mehr Elektro-Tretroller auf den Straßen gibt, dass jetzt irgendwie die Leute alle aufhören, Auto zu fahren. Das glaube ich nicht. Mhm.
Darf ich da einen kleinen Widerspruch oder zumindest eine Ergänzung machen?
Dürfen Sie, Herr Braunwil.
Also der klassische Scooter-Distanz ist ja ungefähr 3 Kilometer. Das ist meines Erachtens zu weit, um sie zu laufen. Das heißt, dass es klassischerweise einen Fußweg ersetzt, das würde ich doch mal stark bezweifeln. Nicht, dass man nicht auch mal 3 Kilometer gehen kann, aber das ist klassischerweise, gerade auch wenn wir von Pendlern sprechen, zu weit. Das ist ja quasi eine halbe Stunde oder mehr, da hat man auch gar nicht die Zeit, mal eben 3 Kilometer zum Büro oder auch gerne auch als Tourist in der Freizeit. Das macht man nicht zu Fuß. Also von daher erstmal ein großes Fragezeichen an den Fußweg. Und dann würde ich ganz gerne noch in einem Satz ergänzen zu dem, was Herr Klebener richtig gesagt hat, sagen, wir sind hier wirklich noch ganz in den Kinderschuhen, was quasi auch den völlig berechtigten Hinweis auf, das wird ja mit Autos abgeholt oder zusammengesammelt, die Scooter. Die LKWs sind ein Übergangsmodell, das ist ganz klar. Es wird austauschbare Batterien geben. Es wird da sehr viel umweltfreundlichere Mittel geben. Das sind tatsächlich noch die Kinderkrankheiten, nenne ich es mal. Hm.
Frau Eckel hat uns angerufen. Frau Eckel, Sie rufen uns aus Hessen an. Sie nutzen Scooter, wie man neudeutsch schon sagt. Nein, Sie nutzen Roller, ganz normale Roller, und zwar nicht elektronische.
Nee, ich hab's auch nicht. Ich nutze es nicht. Ich habe als Kind einen Tretroller besessen.
Verstehe.
Ich kenne die Erfahrung mit meinem Tretroller. Und da ist meine Frage, ich bezüglich Sicherheit war dann mein Einwand. Und zwar, wenn man abrupt bremsen muss. Ich stelle mir das zum Beispiel auch vor an der Fußgängerampel. Ich komme mit so einem E-Scooter an und die Fußgängerampel schaltet von grün auf rot. Da muss ich entweder abrupt bremsen oder aber ich fahre in ein anfahrendes Auto. Also die Gefahr besteht ja immer. Und wenn ich mir dann vorstelle, so ein 14-jähriges Kind ohne Helm, also zum einen das und zum anderen eine Vollbremsung mit dem Gerät, würde meiner Meinung nach, das habe ich als Kind selbst erfahren, ich bin einen Berg runtergefahren mit so einem Tretroller mit dem Ballonreifen, der hat noch schöne große Ballonreifen. Ich habe mich kopfüber überschlagen, weil ich eine Vollbremsung machte wegen der Gewichtsverteilung nach vorne. Zum anderen sehe ich auch ein Problem. Es ist ja schön, dass da wahrscheinlich sehr oft auch in Gruppen gefahren wird, weil momentan ist es ja noch immer ein Event. Das heißt, wenn ich mir vorstelle, die Radfahrer, die sonntags ihre Radtour machen, die fahren nicht eher hintereinander, sondern nebeneinander. Wenn jetzt mehrere E-Scooter da kommen und der Fahrradweg ist belegt, müssen die Fahrradfahrer eventuell entweder müssen sich einig werden, dass sie mal überholen können, oder aber sie müssen auf die Straße ausweichen. Und ein unsicherer E-Scooter-Fahrer wird vielleicht auf dem Fußgängerweg fahren. Die Gefahr besteht auch. Also im Endeffekt, finde ich, ist das alles nicht so ganz ausgegoren. Ich finde es halt gefährlich. Erst recht, 20 km/h, das ist nicht wenig, wenn man nur einfach so ohne Schutz auf so einem Roller steht, kein Helmpflicht, gar nichts. Also Gepäck kann ich auch nicht mittransportieren, denn ich brauche ja beide Hände für den Lenker. Ich sehe da so meine Probleme.
Ja, wir können Ihre Botschaft gut verstehen, Frau Eckel. Sie sind da skeptisch, was die Sicherheit anbelangt und das abrupte Bremsen. Das war eine ganz konkrete Nachfrage von Ihnen. Wie ist das mit dem Bremsen, wenn man aus 20 Stundenkilometern auf einmal an der Ampel stehen muss? Wie läuft das? Wie sind da Ihre Erfahrungen, Herr Braunmüll?
Also problemlos mit einem Wort. Und das soll jetzt nicht verharmlosend sein. Ist es tatsächlich so, dass man die Kinderscooter von vor so und so vielen Jahren tatsächlich mit diesen Geräten nicht vergleichen kann. Also die sind ja sehr streng Regularien unterlegen und abgenommen worden. Und das wäre nicht gemacht worden, wenn man dann bei einer Vollbremsung über den Lenker springt. Also ich habe selber auch schon einige Vollbremsungen gemacht. Das geht problemlos. Letztlich sind die doch sehr, sehr aus meiner Sicht in einer Kategorie mit Fahrrädern. Dort hat man ja auch entsprechend eine Vorderrad- und eine Hinterradbremse. Und wenn man die gemeinsam zieht, dann kann man genauso gut wie auf dem Fahrrad eine Vollbremsung hinlegen. Also von daher sehe ich da kein Problem.
Drosselt sich die Geschwindigkeit eigentlich selbst? Kann ich schneller als 20 Stundenkilometer fahren?
Also in einem Fall ja, aber das ist im Grunde genommen ein physikalisches Gesetz. Sprich bergab, wenn man im Leerlauf ist. Wenn man den Gashebel benutzt, gibt es diese automatische Drosselung auf 20. Das heißt, man kann auch dann bergab nicht schneller fahren. Wenn man aber eben im Leerlauf ist, das heißt, das Gas nicht benutzt, würde genau das passieren, was im Leerlauf auch mit dem Auto passieren würde. Man wird schneller.
Frau Eckel, ich danke Ihnen für Ihre Anmerkung. Ich gebe nochmal zurück zu Thomas Meinhardt. Der hat noch eine ganze Reihe von Hörern in der Pipeline, die auch noch zu Wort kommen wollen. Danke für Ihr Verständnis.
Ja, das Einsammeln haben wir eben schon besprochen. Das sind Studentenjobs. Frage, sind die lukrativ oder wird da Akkord gearbeitet in der Stückzahl? Abends nach 22 Uhr und morgens schon vor 6 Uhr die Roller wieder auf die Straße bringen? Wird da vielleicht sogar im Akkord gearbeitet mit Scheinselbstständigen? Also die Jobs für Studenten, sind die dadurch gut oder ist das eine weitere prekäre Beschäftigung?
Herr Braunmüll, das können vielleicht der Wissen auch Sie sagen,
ja.
Ne?
Ja, da habe ich eine Idee, wie man das gut beantworten kann. Denn es ist tatsächlich so, dass bei Tier das Einsammeln nicht von Studenten geschieht oder auch von Freelancern allgemein, sondern das sind alles angestellte Leute. Also in Deutschland arbeiten wir, was das Einsammeln angeht, in erster Linie mit professionellen Logistikfirmen. Was eine andere Aktivität, die anders gehandhabt wird, das sind die Kollegen, die falsch geparkte Scooter anfahren, um sie umzuparken. Das sind bei uns Minijobs. Die werden aber nicht mit Erfolgshonoraren, also so und so viel musst du und sondern tatsächlich schlicht und einfach nach Stundenlohn. Je nach Stadt sind das 10 oder 11 Euro.
Danke.
Es gibt Roller, die sind sehr teuer, bieten aber mehr Komfort, mehr Sicherheit, sind nicht klappbar. Die kann man natürlich am besten privat kaufen, wenn man sie häufiger nutzt. Frage, sind solche Roller auch gegen Diebstahl versicherbar? Denn wenn man jetzt 2.500 Euro für einen Roller ausgibt, dann möchte man natürlich auch eine gewisse Sicherheit haben. Schweigen.
Wissen Sie das, Herr Klebener?
Ich habe gerade nachgedacht. Also ich bin mir ganz sicher, das ist ein Geschäftsfeld. Ich weiß, dass die Allianz momentan ein ganzes Bündel von Ideen prüft. Und man kann sowas genauso versichern wie mit einem Motorrad, wie allen anderen Zweirädern. Und es gibt ja auch schon extrem E-Scooter. Es gibt einen für die Rennstrecke, der fährt bis 80 km/h. Das heißt, hier wird sich der Markt genauso entwickeln wie an allen anderen, sage ich mal, Transportmitteln. Aber versicherbar, ganz klar ja. Und wenn ich so viel Geld ausgebe für so ein Gerät, dann glaube ich, ist das mit inbegriffen und gesunder Menschenverstand.
Das Problem bei den Rollern ist manchmal vielleicht vergleichbar mit dem beim Hund. Da ist nicht der Hund das Problem, sondern das Problem ist am anderen Ende der Leine. Also, wenn sich der Nutzer jetzt falsch verhält, ist der Ausleiher, das ist es ja dann in den meisten Fällen, über das Versicherungskennzeichen und den Anbieter zu ermitteln, oder wird Fahrerflucht sozusagen dann gleich leicht möglich gemacht?
Also im Normalfall bei den Verleihern ist der der Kunde zu ermitteln, es sei denn, also vorausgesetzt, dass die Daten, mit denen er sich bei uns angemeldet haben, tatsächlich auch authentisch sind. Das ist nicht unbedingt immer der Fall, aber zumindest, wie gesagt, wir versuchen Verifizierung zu machen. Es gibt Kreditkarten und Telefonnummern. Also in der Regel heißt das, sind die Leute zu personalisieren und man kann dann darauf zurückgreifen, was wir übrigens im Normalfall nicht machen. Nochmal ein kleiner Ausflug zum Thema Datenschutz, das ist alles anonymisiert. Das würde tatsächlich nur bei einer möglichen Strafverfolgung in Kraft treten.
Die Apps und der Datenschutz, Sie haben schon den Datenschutz angesprochen. Ziehen wir die Frage vielleicht vor, wie sicher sind die Daten?
Also ich würde natürlich hoffen und denken, sehr sicher. Ich glaube, kein Unternehmen der Welt, auch die größten nicht, sollten sagen, irgendwas ist hundertprozentig sicher. Aber ich glaube, wir haben sehr, sehr professionelle IT-Abteilung und wäre da ganz guten Mutes.
Ist die Frage, ob umgekehrt, ob E-Scooter vielleicht die neue Datensammelmaschine sind. Das sagt nämlich auch ein Hörer. Denn wenn E-Scooter leihen will, braucht eine App. Da geht ohne Smartphone nichts. Da werden Bewegungsdaten ermittelt, da ist eine Registrierung erforderlich, da sind Zahlungsdaten hinterlegt. Alles Daten, die Sie als Verleiher erfassen können. Wie viel Daten sammeln Sie und was machen Sie damit?
Also wir haben tatsächlich eine ganze Menge Daten, aber es gibt eine ganz klare Richtlinie, die heißt, Daten werden erstmal nicht monetarisiert. Und wenn ich sage erstmal, gilt das quasi, oder müsste man für die Zukunft quasi zwei Fallunterscheidungen machen. Es wird nie personalisierte Monetarisierung von Daten geben. Ob es mal anonymisierte, das heißt, dass man möglicherweise mit den anonymisierten Bewegungsprofilen was macht, das sei mal dahingestellt. Das könnte ja auch sehr, sehr nützlich sein, auch für die Städte, um zu sehen, wo was los ist. Aber da sind wir noch nicht. Stand heute, es passiert nichts und es ist völlig anonymisiert.
Also Sie verkaufen die Kundendaten auch nicht weiter, wie das zum Beispiel Fahrradanbieter in China machen, die damit jede Menge Geld verdienen?
Genau, nein, würden wir auf keinen Fall machen.
Die Apps funktionieren aber auch im Alltagsbetrieb nicht immer so ganz genau und ganz gut. Da ist noch, ja, Luft nach oben, wie man schon sagt, und Hörer berichten auch von Problemen. Wohin wendet man sich, wenn es mit der App ein Problem gibt?
An den Kundendienst, ganz einfach.
Gibt es auch so etwas, eine Schlichtungsstelle, wenn jetzt die Uhr weiterläuft und ich bekomme plötzlich eine Rechnung für die Nutzung eines Rollers über einen ganzen Tag und habe aber nur 2 Stunden oder 2 Minuten gefahren?
Also dafür braucht es gar keine Schlichtungsstelle, weil dafür gibt es den Kundendienst und die sind sehr kulant und sehr kundenfreundlich. Also da haben wir, glaube ich, gar keine Probleme.
Die Nutzung in den Städten, da wird berichtet, dass es da noch nicht so richtige Konzepte gibt. Gibt es vielleicht bundesweit schon einzelne Fahrempfehlungen, wo man fährt oder welche man Route nimmt, wenn man beispielsweise von zu Hause zum Hauptbahnhof möchte? Gibt es da schon Erfahrungen?
Herr Sotmann, das wäre vielleicht eine Frage für Sie.
Mir sind da jetzt keine Zahlen bekannt, aber es gibt natürlich eine Reihe von Apps, die auch für Radfahrer zum Beispiel viel genutzt werden, die bestimmte Routen eben auszeichnen, die radfahrerfreundlich sind, was sowohl die Infrastruktur angeht, also sind ausreichende Radwege da, als auch zum Beispiel Bodenbeschaffenheit. Also wenn jetzt jemand in Berlin, ich fahre auch sehr viel Rad in Berlin und eher etwas sportlicher, das heißt, ich bin schon darauf angewiesen, dass es zum Beispiel einen glatten Belag gibt. Und ich denke, diese Apps können oder diese Angebote können ganz gut auch von E-Scooter-Fahrern genutzt werden. Darüber hinaus, ich sage, wenn es jetzt eher im ländlichen Raum ist, ist jetzt nicht Haupteinsatzgebiet von Elektroscootern, da wird man dann auch einfach schauen müssen, was für einen am sichersten und am komfortabelsten ist.
Der am meisten gebrachte Einwand am Telefon war die Pflicht zur Fahrtrichtungsanzeige. Die hat der Autofahrer, die hat der Radfahrer, der hat auch der Fußgänger unter Umständen, aber der Rollerfahrer hat sie nicht. Wird da nicht die Straßenverkehrsordnung außer Kraft gesetzt? Oder andersrum, wann gibt es endlich die Scooter mit dem Blinker?
Ganz klar, das stimmt nicht. Also das ist ein Missverständnis. Auch der E-Scooter-Fahrer hat die Pflicht zur Fahrtrichtungsanzeige. Es war nur darauf hingewiesen worden, dass es etwas schwieriger ist und durchaus die Fahrstabilität beeinträchtigen kann, wenn mit einem relativ engen Lenker und in dieser Position bei diesen Geschwindigkeiten dann eine Hand vom vom Lenkergriff genommen wird, um das Handzeichen zu geben. Aber die Pflicht hat er auf jeden Fall. Das muss sein.
Aber da muss ich mich zwischen Umfallen und Anzeigen entscheiden?
Nein. Ich hatte es ja auch selbst ausprobiert. Es ist anspruchsvoll. Mit viel Übung ist es aber nicht unmöglich, so sage ich es mal. Eine bessere Lösung wäre natürlich, wenn es Blinker gäbe, weil dann wäre dieses Problem aus der Welt geschafft.
Warum gibt es sie nicht?
Ist bei den technischen Voraussetzungen nicht vorgesehen gewesen. Man könnte auch sagen, warum gibt es den Blinker auf dem Fahrrad nicht? Jetzt sagen sie natürlich, ja, da ist die Fahrstabilität eine andere, aber es ist jetzt kein Zwang und ich denke auch, oder ich kann mir gut vorstellen, dass man natürlich die Regulierung bei den Rollern in Grenzen halten wollte und jetzt nicht noch weitere technische Voraussetzungen schaffen wollte. Ich weiß nicht genau, wie das bei den Technik, das kann vielleicht auch der Kollege von Thier noch am besten sagen, was da gibt, welche Abstimmung. Es wäre wünschenswert, weil es sicherer wäre. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn jemand auf dem Roller nicht fähig ist, das Handzeichen zu geben, würde ich empfehlen, dass er noch mal ein paar Übungsrunden dreht und nicht im Straßenverkehr unterwegs ist.
Es gab noch ein anderes Fahrzeug, die sogenannten Segways. Da fährt man auch stehend, die haben ein anderes Prinzip. Warum haben die sich nicht durchgesetzt? Oder andersrum, sind die E-Scooter, die E-Roller, jetzt vielleicht auch ein Antrieb, die Segways wieder noch mehr in Betrieb zu nehmen, in Verkehr zu bringen?
Also ich denke und sehe am Markt, dass wir mit einer ganzen Fülle von neuen Ideen und Innovationen rechnen können. Die Segways, ich habe selber erwähnt, waren einfach noch schwierig zu fahren. Da war vielleicht die Technologie nicht so weit. Es gibt jetzt erste Mini-Segways. Und von daher, glaube ich, ist es einfach eine Frage der Durchsetzung. Und ich glaube, beim Roller, Frau Eckler hat es so schön erzählt, wir alle oder viele von uns haben ihre erste Mobilitätserfahrung mit dem Roller gemacht. Das kennt man, das ist vertraut. Ich glaube, das ist ein Riesenvorteil, was vielleicht der Segway nicht hatte.
Die langfristige Wirtschaftlichkeit. Es gibt jetzt viele Anbieter. Werden die sich alle halten oder wird es nachher nur noch ein, zwei, drei große geben?
Also
vor allen Dingen, wenn man auch im Winter denkt, dann werden die Sachen ja vielleicht auch weniger genutzt.
Herr Braun, will Sie hoffen, dass es nur noch eine oder zwei große gibt aus eigenem Interesse?
Nein, nein, nein. Also ich hoffe im Grunde genommen, oder wir hoffen, dass der Markt so groß ist, dass er auch einige Anbieter dann irgendwie beherbergen kann. Wie viele da, ich glaube, da sollte sich keiner auf eine Zahl festlegen. Am Ende ist natürlich auch eine Frage von Angebot und Nachfrage. Aber dass nur ein oder zwei Anbieter es sind, das glaube ich eher nicht. Es ist ein großer Markt. Und ein interessanter Markt, deswegen sind ja auch so viele dabei. Und von daher denke ich auch mal, dass es da einige Anbieter auch noch mittel- bis langfristig geben wird.
Ich danke Ihnen allen, die Sie zugehört haben. Zahlreiche Anfragen hier haben wir nicht beantworten können und sie nicht in die Sendung stellen können. Vielen Dank für Ihr großes Interesse. Danke an Thomas Meinhardt, der die Hörerfragen ausgewertet und gebündelt hat. Bodo Braunmüll haben Sie gerade gehört, Sprecher der App Thier, mit der man Roller ausleihen kann. Hans-Peter Klebender, selbstständiger Mobilitätsexperte, war uns zugeschaltet aus München und Heiner Sothmann von der Deutschen Verkehrswacht. Im nächsten Marktplatz geht's um die Steuererklärung. Die Steuererklärung 2018, mit der beschäftigt sich ja kaum jemand gerne und schiebt sie gern auch mal auf. Aber in diesem Jahr haben Steuerzahler erstmals Zeit zum Aufschieben bis zum 31. Juli. Der ist aber auch nicht mehr so lange weg. Deshalb der Marktplatz nächste Woche. Und bei Umwelt und Verbraucher mit Jule Reimer geht es gleich um Buschfeuer in Alaska und Sibirien. Die Arktis brennt. Ich bin Sandra Pfister. Ich danke Ihnen herzlich für Ihr Interesse. Bis bald.